Liebe Freunde, liebe Geschwister, einen besseren Einstieg hätte Stefan zu unserem heutigen Thema gar nicht finden können als mit diesem Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und wenn das alle sagen, dann ist das die Gemeinde, die entschieden ist, Jesus zu folgen. Und damit wollen wir uns heute etwas beschäftigen. Wir hatten vor einigen Wochen Gedanken über das Haus Gottes uns gemacht. Wir hatten überlegt, was wir als Gemeinde darunter verstehen. Das Haus Gottes besteht nicht aus einem prächtigen, steinernen Gebäude. Wir hatten festgestellt, dass das wahre Haus Gottes aus lebendigen Steinen besteht. Und diese lebendigen Steine sind wiedergeborene Christen. Das gilt sowohl für die Ortsgemeinde wie auch für die Christen in der ganzen Welt. In diesem Haus wohnt Gott. Wir wollen heute diese Gedanken etwas vertiefen. Wir lesen Psalm 122. Psalm 122. Ein Stufenlied von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasset uns zum Hause des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine feste, in sich geschlossene Stadt. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs, ein Zeugnis für Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn daselbst stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses Davids. Bittet um die Wohlfahrt Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Wohlfahrt sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und meiner Genossen willen will ich sagen, Wohlfahrt sei in dir. Um das des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Das Alte Testament hat für uns ja nicht nur historischen Wert. Es ist uns zur Belehrung geschrieben. Es will uns ermuntern und unser Ausharren auf den Herrn stärken. Und das schreibt der Paulus an die Christen in Rom im Römerbrief Kapitel 15. Und so unter diesem Aspekt lesen wir ja auch und betrachten wir ja auch das Alte Testament. Und wir finden, dass sehr viele Voraussagen darin getroffen sind, vor allen Dingen auf den Herrn Jesus. Über 300 prophetische Voraussagen auf den Herrn Jesus sind dort zu finden, die natürlich jetzt aus unserer heutigen Sicht schon vor 2000 Jahren eingetroffen sind. Aber die Voraussagen selbst sind 1000 Jahre, 700 Jahre vor dem Kommen des Herrn gemacht worden und haben sich wortwörtlich erfüllt. Das nur mal als ein Beispiel. Aber es gibt eben auch viele Hinweise, die uns für uns heute sehr wertvoll sind. Also es ist das Alte Testament zur Belehrung. Und der Psalm 122 ist, wie in der Überschrift steht, ein Stufenlied oder ein Wallfahrtslied von David geschrieben. Es gibt 15 Stufenlieder, 4 oder 5 sind von David, 1 von Salomo, die anderen weiß man nicht genau von wem, eventuell von Hiskia. Man kann die Bedeutung von dem Begriff Stufenlied nicht genau erklären. Hebräisch heißt es, wo Mahala, hinaufgehen, aufsteigen. Wahrscheinlich wurden diese Psalmen, also diese 15 Psalmen, diese Stufenlieder, erst im 4. Jahrhundert vor Christi in die 5 Psalmenbücher eingeordnet. Dann, wenn das so wäre, dann könnten die Stufen mit dem Tempel in Jerusalem zusammenhängen. Beim Laubhüttenfest ging man 15 Stufen vom Laienvorhof zum Vorhof der Frauen hinab. Beim Tempel im tausendjährigen Reich, wo Hiskia darüber schreibt, da geht man 7 Stufen zum äußeren Vorhof hinauf und 8 Stufen in den inneren Vorhof hinauf. Um diese unklare Bedeutung zu umgehen, übersetzen manche die Stufenlieder mit Wallfahrtslieder, wie ihr ja sicher in einigen Übersetzungen auch feststellen werdet. Aber das soll uns nicht weiter beschäftigen. Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber. Wenn wir uns Gedanken des Psalmes 122 aus dem Alten Testament bezogen auf unsere Gemeinde in der heutigen Zeit machen, dann kann ich das natürlich nicht eins zu eins übertragen. Und wir wollen aber versuchen, die zentralen Aussagen, die in diesem kurzen Psalm enthalten sind, auf uns anzuwenden. Nehmen wir einmal an, David blickt, wenn wir den ersten Vers ansehen: Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasset uns zum Hause des Herrn gehen. Nehmen wir mal an, David blickt auf die Zeit zurück, wo er mit seiner Familie in Bethlehem wohnte. Isai mit seiner Familie wohnte in Bethlehem und die Eltern sagten, wir wollen die Stiftshütte besuchen. Die stand damals auf den Höhen Gibeon. Nun, da wundert man sich schon, wie man sich da freuen kann. Das ist immerhin, wenn man das auf der Karte ansieht, so mindestens 20 Kilometer weit. Und das geht auch bergauf. Ist sicher kein allzu einfacher Weg. Und dass man da sich freut, dahin zu gehen, das ist schon nicht ganz verständlich. Denn es ist ein beschwerlicher Weg, zu Fuß, bei Hitze. Wir haben heute bequemere Verkehrsmittel als damals, zum Beispiel Straßenbahn und Bus. Meistens müssen wir nur das Gaspedal betätigen. Freuen wir uns immer auf Versammlungsbesuche? Vor 70 Jahren und noch früher sind die Geschwister mitunter auch mehrere Stunden lang zu Fuß in die Versammlung gelaufen. Offensichtlich hatten sie Sehnsucht nach den Zusammenkünften, sonst hätten sie diese Strapazen ja nicht auf sich genommen. Elfriede erzählt uns auch von dem weiten Fußweg von Klein-Olbersdorf bis in die Zietenstraße. Heute ist ja alles bequem und zeitsparend und trotzdem hört man heute von solcher Freude bei Gemeindebesuchen sicher nicht allzu oft. Ich möchte mich jedoch vor Verallgemeinerungen hüten. Vielleicht freuen sich ältere Geschwister mit wenig Abwechslung viel mehr als jüngere. Aber ist es nicht eigentlich ganz normal, dass man sich freut? Und um diese Frage zu beantworten, wollen wir uns einige Aspekte bewusst machen, die zur Freude der Versammlungsbesuche Anlass geben. Die Versammlung am Sonntag und am Mittwoch, bei uns ist das ja an diesen 2 Tagen, ist der Ort der Gemeinschaft. Die Grundlage für diesen Ort hat der Herr Jesus selbst durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha und durch seine Auferstehung geschaffen. Er ist der Herr der Gemeinde. Er ist auch ihr Haupt. Nun einige Überlegungen, was wir an dem Ort, an der Ort der Versammlung, am Ort der Gemeinde so antreffen. Als erstes muss genannt werden, die Versammlung ist der Ort, wo man den Herrn Jesus trifft. Er hat zugesagt, in der Mitte derer zu sein, die sich zu seinem Namen hin versammeln. Wir kennen alle die bekannte Stelle, Matthäus 18, Vers 20, wird ja in der Brüdergemeinde sehr oft zitiert. Da, wenn der Herr Jesus versprochen hat, da zu sein, dann fragt man sich, warum sind nicht immer alle Geschwister da? Anders ist das, wenn ein bekannter Bruder sich angemeldet hat zu einem Dienst, da sind mitunter viel mehr da. Das sind so Fragen, die wir uns selber stellen müssen. Weiterhin ist die Versammlung oder die Gemeinde der Ort, wo man Menschen begegnet, die den gleichen Retter und Herrn und den gleichen kostbaren Glauben haben. Den Glauben, den man selbst hat. Lesen wir in 2. Petrus 1, Vers 1. Und da muss man sagen, diese Gemeinsamkeit betrifft ja unsere ganze Lebensgrundlage. Wir leben zwar in dieser Welt, wir sind aber nicht von der Welt. Wir sind ein eigenes Volk inmitten der Welt und gehören zum Reich Gottes. Es ist nicht wie in einer Partei oder wie in einem Sportverein, wo man durch eine politische Ansicht oder durch ein gemeinsames Hobby nur verbunden ist und alle anderen Tätigkeiten des täglichen Lebens, die gehen da auseinander, da hat man keine Gemeinsamkeit. Die Gemeinde Gottes, die Versammlung, ist was ganz anderes, weil wir da zusammenkommen, weil wir alle unsere Interessen sollten da gemeinsam sein. Und wir haben das so im Lied zum Ausdruck gebracht. Wenn wir dem Herrn Jesus folgen, dann betrifft das ja unser ganzes Leben. Nicht nur, dass man sich mal am Sonntag sieht und dass man diese oder jene Meinung gemeinsam hat. Nein, es sollte unser ganzes Fühlen und Denken betreffen. Und da ist es schon ein Grund zur Freude, wenn man dann Gelegenheiten hat, da zusammenzukommen, wo man alles Gleichgesinnte trifft. Die Gemeinde ist der Ort, wo man sich des gemeinsamen Heils erfreut und den anbetet, der diese Rettung bereitet hat. So wie wir das in der vorangegangenen Stunde getan haben, auch dafür, für alle diese Aspekte, die ich aufzählen möchte, finden wir Bibelstellen. Ich will sie nicht immer vorlesen, weil das zu zeitrabend wäre. Aber es sind also nicht ausgedachte Gedanken. Was ich eben sagte, finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 26. Und gibt aber auch andere Stellen noch dazu. Es ist der Ort, wo alle eins sind und auch alle gleichwertig sind, weil es vor Gott keinen Unterschied gibt. Galater 3, Vers 28. Unterschiede in der Schulbildung und in der beruflichen Stellung spielen keine Rolle. Jeder war ein Sünder und hat Sündenvergebung erhalten. Das ist die gemeinsame Basis. Und durch dieses wunderbare Evangelium der Gnade, was auch heute noch angeboten wird, sind wir hier geeint. Und wir möchten es auch gern allen weitersagen, die den Herrn Jesus noch nicht als ihren Heiland, als ihren Erretter, als ihren Sündenvergeber erfahren haben. Er ist als Lamm Gottes, das war der Schwerpunkt in der vorangehenden Stunde, am Kreuz auf Golgatha, für Sünder gestorben und hat dort sein Blut für Sünder vergossen. Und Jeder, wer diese Vergebung für sich in Anspruch nimmt, bekommt auch die Vergebung, erhält Sündenvergebung. Und das gilt heute noch. Dieser Appell gilt heute noch. Wir wissen nicht, wie lange. Kann morgen schon zu spät sein. Aber wenn wir heute davon sprechen, möchte ich nicht versäumen, weil ich nicht weiß, ob alle, die hier sind, wirklich wiedergeboren sind, möchte ich nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass der Herr Jesus auch für dich, wenn du ihn noch nicht als deinen Erretter kennst, am Kreuz gestorben ist. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Alle sind gleich. Da zählt nicht Schulbildung und berufliche Stellung. In der Welt zählt das sehr viel, aber hier in der Gemeinde zählt es nicht. Und das ist doch auch eine schöne Gemeinsamkeit. In der Welt hat man Scheu vielleicht vor Leuten, die sehr gebildet sind und Autorität verbreiten. Hier in der Gemeinde sind wir auch in diesen Dingen eins. Das ist doch kostbar. Die Gemeinde ist der Ort, wo man füreinander einsteht und wo man voneinander Nutzen hat. Epheser 4, Vers 16. Wo findet man das sonst, wo andere für einen einstehen, wo andere bemüht sind, einem in Liebe zu begegnen, sodass man Nutzen und Stärkung bekommt? Es ist der Ort, wo man gestärkt wird und wo man für das Leben in dieser Welt gefestigt wird. Weil der Herr Jesus dafür in der Gemeinde die nötigen Gaben gegeben hat. Römer 12, Vers 6 bis 8 zum Beispiel. Auch im Korintherbrief lesen wir davon, Kapitel 12 im ersten Korintherbrief. Jeder von uns, Bruder und Schwester, muss sich fragen, welche Gabe ihm der Herr gegeben hat. Wir müssen ganz fest davon ausgehen, dass der Herr unsere Gemeinde alle erforderlichen, alle notwendigen Gaben gegeben hat. Dabei sind sie nicht nur im notwendigen Maß vorhanden, sie sind auch gut verteilt. Das heißt, nicht einer hat alle Gaben und der andere gar keine. Lasst mich einige Gaben aufzählen. Und ich wähle absichtlich Ausdrücke, die wir so nicht in der Bibel finden, aber die gedanklich damit in Übereinstimmung stehen. Ich denke zum Beispiel eine Gabe als Beter. Ich hörte schon von älteren Glaubensschwestern, die nicht mehr Kraft haben, regelmäßig die Versammlungsstunden zu besuchen, die aber im Gebet intensiv hinter der Gemeinde stehen. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Da wird es auch Brüder geben. Aber das ist ein Dienst, eine Gabe, die der Herr auf das Herz einzelner Geschwister legt, die auch so ganz wichtig ist, dass gebetet wird für die Gemeinde. Die Gabe als Ausleger der Bibel, der Texte. Die Gabe als Evangelist. Wie wichtig ist es, mit den richtigen Worten die Herzen von Ungläubigen zu erreichen, sie zum Nachdenken zu bringen. Ganz wichtig auch Gabe als Seelsorger. Gaben als Helfer in ganz praktischen Dingen. Wie viele Hilfen sind bei den Geschwistern nötig, in den Häusern, wo Ältere nicht mehr zurechtkommen, wo Jüngere praktisch helfen können. Das sind Gaben, wenn sie in der Lage sind, wenn sie Lust dazu haben, anderen so zu helfen. Die Gabe als Gastgeber. Wir werden in der Bibel so oft aufgefordert, Gastfreundschaft zu üben. Ja, aber das ist auch nicht jedem gegeben, dass man da die entsprechende Atmosphäre schafft. Aber es ist eine Gabe, manche Geschwister können das sehr gut. Gabe als Kinderstundenlehrer. Wie wichtig ist es, dass Kinderstunden gehalten werden in den verschiedenen Altersgruppen und dass Geschwister in der Lage sind, den Kindern Gottes Gedanken, Gottes Wort so deutlich zu machen, dass es in die Herzen eingeht, dass sie es nicht nur mit dem Verstand aufnehmen, sondern dass Liebe zum Herrn Jesus geweckt wird. Das gelingt sicher nicht jedem, aber auch diese Gabe, und sie ist ja auch in unserer Gemeinde vorhanden und dafür sind wir dankbar, aber es ist eine Gabe, die vom Herrn kommt. Und auch Leiter für Jugendstunden. Wie wichtig ist es, dass die Heranwachsenden, die Jugendlichen gefördert werden. Die haben ganz andere Probleme, die wir Älteren gar nicht kennen, aber mit denen man sich unbedingt beschäftigen muss. Und wenn da, ja, Geschwister da sind, die sich da einfühlen können und die da helfen können, wie wichtig ist das? Eine Besuchsgabe für Kranke, für Alte, für Einsame. Eine Gabe als Friedensstifter. Natürlich gibt es in einer Gemeinde auch Unfrieden. Das ist ja menschlich, verständlich. Wir sind ja Menschen mit ganz unterschiedlichen Charaktereigenschaften. Wir sind Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Wir haben vorhin schon dran gedacht, mit unterschiedlicher Ausbildung, mit einer unterschiedlichen Vita. Und wie können da nicht auch mal schnell Zwistigkeiten entstehen, durch unbedachte Worte? Es muss gar keine Absicht sein, aber wie schnell ist da nötig, Frieden zu stiften? Und das ist natürlich auch eine zweiseitig wichtige Angelegenheit, der es versucht und die anderen müssen es annehmen. Und eine Gabe, im persönlichen Gespräch auf Probleme hinzuweisen, ohne den anderen zu verletzen. Das halte ich für eine ganz wichtige Eigenschaft. Und das war gerade in der vergangenen Mittwochstunde ein Schwerpunkt unserer Betrachtung im 2. Korintherbrief. Dass eine gottgemäße Buße bewirkt wird, nur dann kann ja Vergebung entstehen. Nur dann kann auch das, was vorher falsch gelaufen ist, richtig werden. Aber jemanden dazu hinzuführen, da gehört eine Gabe dazu, das in Ruhe und Geduld zu machen. Ja, sicher wäre noch viel mehr aufzuzählen. Aber das ist also ein Ort, die Gemeinde, wo diese Gaben vorhanden sind. Und ich behaupte mal, dass wir alle diese Gaben haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich habe festgestellt, die Gabe fehlt noch und die nicht, dann müssen wir uns alle fragen, vielleicht habe ich die Gabe und war zu faul, sie zu betätigen, zu nutzen, gehört auch mitunter Mühe dazu. Die Versammlung ist der Ort, wo man als Gemeinde für die ungläubige Umgebung ein Zeugnis davon sein kann, was sich Gott unter guten Beziehungen zwischen Menschen vorstellt und zwischen verschiedenen Menschen. Wir hatten das ja schon betont, dass wir sehr verschieden sind. 1. Korinther 14, Vers 25. Wir sind ein Zeugnis und wir haben das auch schon festgestellt, wenn wir unser Hoffest haben oder auch außerhalb dieser Räume sind, dass man uns beobachtet von den Nachbarhäusern. Und wir sind dann bemüht, auch keinen Anstoß zu geben, wenn es abends ist, nicht laut zu sein. Aber auch sonst werden die anderen sich schon wundern, dass es keine Streitigkeiten gibt. Das Harmonie und Frieden herrscht, soweit sie das aus der Ferne beobachten können. Und manche kommen vielleicht deswegen auch eher, um die Sache näher kennenzulernen. Es ist auch ein Ort, die Versammlung, wo man durch das konkrete Zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus auch die Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Örtern, die ganze Tiefe und Weite des göttlichen Ratschlusses und der Weisheit Gottes deutlich macht. Denn da versuchen auch die himmlischen Herrscher hineinzuschauen. Die haben da nicht den gesamten Überblick und sie begreifen nicht die Weisheit Gottes, wie Gott den Sünder erlöste und was aus dieser Gemeinde dann von Erlösten entstanden ist. Das bringt sie immer wieder zum Staunen, wenn wir ihnen Anlass geben, darüber zu staunen. In dieser Aufzählung, ich sagte es schon, sind längst nicht alle Vorrechte erwähnt, die mit dem Besuch des Hauses Gottes, der Gemeinde oder Versammlung verbunden sind. Vielleicht sagt ihr auch, so ideal sind unsere Zusammenkünfte gar nicht, wie ich es aufgezählt habe. Es gibt Unzufriedenheit, vielleicht sogar Streit. Und das mag leider so sein. Aber, und das muss ich ganz deutlich sagen, dann liegt es an uns selbst. Von Gott aus sind die besten Voraussetzungen für Harmonie und für Eintracht geschaffen. Jeder trägt von uns dazu bei, dass wir zueinander freundlich sind. Und wenn Korrekturen oder Kritik erforderlich ist, dann möchte es in Liebe geschehen und nicht von der anderen Seite als Beleidigung aufgefasst werden. Wie viel haben wir schon über geschwisterliche Liebe gesprochen? Wir haben darüber Seminare gehabt. Wir haben an den Mittwochabenden, an manchen Abenden wiederholt, was wir in den Seminaren gelernt haben. Ich denke, wir wissen theoretisch alles. Wir müssen es nur praktizieren. Und das ist auch nicht allein Aufgabe der Brüderstundenbrüder. Wir sind alle gefordert. Brüder und Schwestern, wir denken da an das Lied von Manfred Siebald. Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder macht die anderen satt. Ich meine, das Lied beschreibt ganz genau den Charakter einer bibelorientierten Gemeinde. Jeder braucht den anderen und das ist von Gott so vorgesehen. Denkt an das Bild, was in 1. Korinther 12 und in Römer 12 auch ausgebreitet ist über den Leib. Mit den verschiedenen Fähigkeiten, die die einzelnen Glieder haben. Alle Glieder haben unterschiedliche Aufgaben. Aber alle Glieder sind nötig. Und das ist nicht umsonst so breit ausgewalzt, dass wir es begreifen sollen. Jeder braucht den anderen. Und der Herr ist das Haupt des Leibes. Unterschiedliche Auffassungen, die ja durchaus entstehen können, die sollen durch aufrichtige Aussprachen und im Gebet geklärt werden. Harmonie kann nicht dadurch hergestellt werden, indem man die Probleme unter den Teppich kehrt. Das muss man ganz deutlich sagen. Das erscheint zwar erstmal das Einfachste und auch das Bequemste zu sein, führt aber, wie wir alle wissen, das wissen wir alle aus dem täglichen Leben, das führt zu keiner Lösung. Die ungeklärten Probleme werden unterschwellig weiter gären und irgendwann aufbrechen und uns viel größere Probleme machen, als wenn sie gleich von Anfang an geklärt worden wären. Eine solche Verfahrensweise ist auch nicht biblisch, wie wir am 1. Korintherbrief betrachtet haben. Da haben wir uns ja ausführlich damit beschäftigt, wie in der Gemeinde Korinth Probleme waren, ganz gewaltige Probleme, das war keine Vorzeigegemeinde, und wie diese Dinge auf gottgemäße Weise geklärt werden mussten. Man konnte nicht darüber hinweggehen, und das hatten die Korinther erstmal versucht. In jedem Wiedergeborenen wohnt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist befähigt uns, den anderen höher zu achten als uns selbst. Und der Heilige Geist befähigt uns auch, demütig zu sein, obwohl das nicht die hervorragendste Eigenschaft der Menschen ist. Das sind Eigenschaften, die der Ungläubige nicht hat. Demut, den anderen höher achten und so weiter. Aber auf dieser Grundlage und mit dieser Möglichkeit, mit dieser Fähigkeit müssen die Konflikte gelöst werden. Und sicher sind da auch geduldige Gespräche nötig. Von den Geschwistern, und das müssen nicht immer Brüder sein, die diese Gaben haben, die ich vorhin erwähnte. So viel zu dem ersten Vers, den wir gelesen haben, bezüglich der Freude, zum Haus des Herrn zu gehen. Wir hatten uns sogar gefragt, was ist Anlass zur Freude? Der Weg macht sich ja nicht, ist ja beschwerlich damals gewesen und er kann auch heute beschwerlich sein. Und ich muss Zeit aufbringen. Aber wir wollten mal Beispiele, Aspekte finden, die es uns deutlich machen, welchen Schatz wir in der Gemeinde haben. Vers 2. Haben wir gelesen, unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Wenn wir diesen zweiten Vers von Psalm 122 ansehen, dann kann man annehmen, dass David als König in Jerusalem regierte. Wir wissen ja, dass David Jerusalem erstmal eingenommen hat. Das war ja früher von den Jebusitern eine bewohnte Stadt. Und er hatte dann die Bundeslade unter Jubel vom Haus Abinadabs in Kirjat Jearim nach Jerusalem bringen lassen. 20 Jahre war die Bundeslade nicht in der Stiftshütte, war im Haus von Kirjat Jearim. Ihr wisst die Gründe, denke ich. Sie ist ja von den Philistern geraubt worden, weil das Volk Israel die Bundeslade in den Kampf genommen hat und glaubte, wenn sie die Bundeslade mithaben, dann müssen sie gewinnen. Aber so war es nicht. Sie haben nicht auf den Herrn vertraut, sie haben auf die Bundeslade vertraut. Es war ein formaler Glaube. Aber das nur nebenbei. David hat jedenfalls in Jerusalem die Stiftshütte aufgebaut, weil Gott ihm gezeigt hat, auf der Höhe Gibeon ist nicht mehr der Ort, wo ich angebetet werden will. Da hat er die Stiftshütte in Jerusalem aufgebaut und hat dann auch die Bundeslade dorthin gebracht. Den Tempel selbst hat ja Salomo erst später gebaut. Der war da noch nicht, als wir hier diesen zweiten Vers, diesen Psalm 122 vor uns haben. Die Stiftshütte in Jerusalem, die gab der ganzen Stadt mit Mauer und Toren den Charakter des Hauses Gottes. Und mit den Füßen erreicht man das Ziel. Das Ziel war damals und ist heute das Haus Gottes. Und David erwähnt mit Absicht die Tore der Stadt. Die Tore und die Stadtmauer dienten der Sicherheit und dem Schutz der Stadt. Die Gemeinde muss sich auch vor verkehrten Einflüssen schützen. Im Tor, eigentlich hinter dem Tor, tagte damals der Stadtrat und das Gericht. Dieser Hinweis auf das Stehen in den Toren der Stadt verweist, so würde ich es auffassen wollen, auf die feste biblische Grundlage der Gemeinde. Und das ist ja auch unser Ziel, als Gemeinde die Bibel als alleinige Grundlage zu haben. Und deswegen muss man die Bibel studieren. Deswegen muss man sich mit der Bibel beschäftigen. Deswegen haben wir Bibelstunden. Und wir können eigentlich nicht nur diese Bibelstunden als ausreichend betrachten. Wir müssen uns zu Hause auch mit dem Worte Gottes befassen. Und auch die Kinder schon damit vertraut machen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Brüderbewegung, dass sie die biblische Grundlage ganz hoch schätzen und setzt voraus, dass man sich damit auch intensiv befasst. Im Vers 3 haben wir gelesen, Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt. Die fest in sich geschlossene Stadt, in dieser Stadt wohnt Gott, damals in der Stiftshütte. Heute, hatten wir gesagt, wohnt Gott in der Gemeinde. Und Gott hat der Gemeinde alles gegeben, was für ihr geistliches Leben notwendig ist. Die Gemeinde braucht keine Unterstützung von außen. Was ist außen? Ich will es jetzt geistig betrachten. Außen ist die Welt. Da kann keine Unterstützung für die Gemeinde kommen. Wir hatten uns ja eben schon ausführlich mit den Gaben beschäftigt, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Diese Gaben sind ausreichend vorhanden, aber man muss sie natürlich entwickeln. Und das ist der Appell, der an uns alle geht. Das ist nicht so, dass man das im Schlaf bekommt. Man hat zwar die Fähigkeit, man hat auch, ich bringe ein Beispiel, die Fähigkeit, mathematikbegabt zu sein. Aber wenn ich mich mit Mathematik nicht beschäftige, dann bleibe ich ewig ein Dummkopf auf dem Gebiet. Also ich muss diese Fähigkeit entwickeln. Und so ist das auch mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat und die für die Gemeinde, für die ganze Gemeinde nötig sind. Und wir wollen festhalten, die Gaben, die Gott gegeben hat, sind ausreichend. Da können wir nicht sagen, gerade wir als eine große Gemeinde, wir können nicht sagen, ja, das können wir nicht schaffen. Da müssen wir von woanders jemanden herholen, um dieses oder jenes Problem zu lösen. Ich denke, das wäre nur in den allerwenigsten Fällen der richtige Weg. Im Vers 4 haben wir, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs, ein Zeugnis für Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Im 5. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 16, wird geboten, dass mindestens die Männer an drei Festen jedes Jahres an dem Ort erscheinen müssen, den Gott erwählt hat. Und das war ja zu der Zeit, wie wir hier den Psalm vor uns haben, Jerusalem. Welch weite Reise war das von Dan, der Stamm wohnte ganz im Norden des Landes, oder von Berseba, ganz im Süden des Landes, nach Jerusalem? Und da fragen wir uns, warum verlangte das Gott? Wollte er sein Volk Israel unnötig belasten? Wir denken doch sicher, wollte er sein Volk nicht ärgern. Er wollte Gemeinschaft mit seinem ganzen Volk pflegen. Und darum geht es ihm auch heute. Es geht um Gemeinschaft. Nicht Gemeinschaft mit einem Einzelnen oder einem auserwählten Kreis, sondern Gemeinschaft mit der ganzen Gemeinde. Gemeinsame Anbetung, gemeinsame Danksagung. Wenn wir in der Brüderstunde zusammen sind oder die Senioren treffen sich oder im Frauenmosaik treffen sich Schwestern oder in der Jugendstunde die Jugendlichen, dann können das vom Herrn sehr gesegnete Zusammenkünfte sein. Da kann auch der Herr in der Mitte sein, wenn man die Voraussetzung dazu schafft. Aber es ist nicht gleichbedeutend mit der Versammlungsstunde. Warum nicht? Zur Versammlungsstunde, zur Gemeinde gehören alle Geschwister. Zur Jugendstunde sind die jungen Leute eingeladen. Zum Frauenmosaik sind die Frauen eingeladen. Nein, der Herr will aber mit allen Geschwistern Gemeinschaft haben. Und das ist der Unterschied zwischen einer Gemeindeveranstaltung, Versammlungsstunde und einem Kreis, wie man sich sonst trifft. Hauskreis zum Beispiel auch. Hauskreis überhaupt nicht zu vergleichen oder zu ersetzen durch eine Versammlungsstunde am Sonntag oder am Mittwoch. Gott möchte mit allen Gemeinschaft haben. Und ich denke, das zeigt uns auch schon das Gebot im 5. Buch Mose an das ganze Volk. Sie mussten alle, auch wenn es beschwerlich war, mindestens 3-mal im Jahr nach Jerusalem. Und wenn das für das Volk Israel so wichtig war, dann ist es auch für uns von Bedeutung. Und ich denke, es hat auch noch einen anderen wichtigen Aspekt beim Volk Israel. Das bestand aus 12 Stämmen. Die 12 Stämme waren verteilt über das Land vom Norden bis zum Süden. Und hätte es nicht im Laufe der Zeit eine Entfremdung gegeben zwischen Juda und Dan oder zwischen Benjamin und Sebulon, das Zusammengehörigkeitsgefühl wäre im Volk Israel allmählich verblasst. Und insofern waren diese Gebote für das ganze Volk Israel identitätsstiftend und förderte ihr Gemeinschaftsgefühl. Und jetzt frage ich, ist das bei der Gemeinde Jesu Christi anders? Auch unser Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt, wenn wir uns 2-mal in der Woche sehen oder wenn wir zu Feiertagen Bibelbetrachtungen besuchen, wo Gläubige aus anderen Orten zusammenkommen. Diese Gedanken von damals, die kann man gut auf uns heute übertragen. Und wenn wir so gesungen haben, ich bin entschieden zu folgen, dann möchte ich sagen, wir wollen dem Herrn nicht einzeln folgen, sondern als Gemeinde folgen. Das setzt natürlich das Einzelne auch voraus. Aber nicht jeder geht allein seinen Weg. Dann wären wir bald niedergestreckt durch die Umstände des täglichen Lebens, leicht umgeformt auf die Gemeinde Jesu anwenden. Wir hatten schon daran gedacht, dass Jerusalem wegen der Stiftshütte und später wegen des Tempels ein Bild vom Haus Gottes ist. mindestens in diesem Psalm. Und vielleicht können wir dann Vers 6 so lesen: Bittet um die Wohlfahrt, um Frieden in seiner Versammlung. Hier steht: Bittet um die Wohlfahrt Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Es möge denen wohlgehen, die den Herrn lieben. Das ist ein Appell an alle. Und Vers 7 lesen wir hier: Wohlfahrt sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. Umgeformt sagen wir: Frieden sei in deinen Gemeindestunden, sichere Ruhe in deinen Zusammenkünften. Und Vers 8: Um meiner Brüder und meiner Genossen willen will ich sagen, Wohlfahrt sei in dir. Um meiner Glaubensgeschwister willen und wegen der Ungläubigen in der Umgebung wünsche ich, Frieden sei in dir. Wir hatten uns schon bei der Betrachtung des ersten Verses deutlich gemacht, wie wichtig der innere Frieden ist. Der innere Frieden einer Gemeinde. Es ist nicht nur für uns eine wichtige und beruhigende Angelegenheit, wenn wir in Frieden hier beisammen sind. Es ist auch wichtig für außen. Wir können nach außen nicht Frieden verbreiten, wenn innerhalb der Gemeinde kein Frieden ist. So ist das ein sehr wichtiger Wunsch, den wir da als Gebet zum Ausdruck bringen. Um meiner Glaubensgeschwister willen und wegen der Ungläubigen in der Umgebung wünsche ich, Frieden sei in dir. Und das möchten ja auch ein stark wirkendes Zeugnis sein für die Umgebung. Das Zeugnis soll nicht nur durch Worte, sondern auch durch Verhalten, durch Taten zum Ausdruck kommen. Und Vers 9, als letztes, da lesen wir: Um das Haus des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Und wenn wir das als für uns umformen: Um der Gemeinde des Herrn und unseres Gottes willen will ich dein Bestes suchen. Fast wörtlich genauso. Wenn jedes Glied einer örtlichen Versammlung diesen Wunsch hat und auch danach handelt, dann werden sich alle Geschwister wohlfühlen. Dann wird sich keiner vernachlässigt fühlen, da wird sich keiner übersehen fühlen. Dann kann auch der Herr Jesus alle Zusammenkünfte segnen. Wollen wir gemeinsam dieses Ziel anstreben? Ich wünsche es mir sehr.